Hallo, wir müssen real talken. Es wurde schon öfter angemahnt, dass unser Podcast einen Makel hätte und dieser Makel besteht darin, dass Paul angeblich zu viel reden würde. Es bringt nichts, wenn wir versuchen, diesen Makel weiterhin zu verstecken, sondern wenn man zum Beispiel einen Pickel im Gesicht hat, dann muss man diesen Pickel in den Fokus rücken. Man muss sozusagen einen roten Kreis drum machen. Und genau das haben wir heute vor. Paul darf jetzt diese Folge reden. Ich werde ihm Fragen stellen und das ist auch ganz gut so, denn es haben sich in diesem Jahr der wundervollen Freundschaft sehr viele Fragen ergeben, die mir auf der Zunge brennen und es ist sogar schon über ein Jahr Freundschaft, oder Paul?
Naja, je nachdem, was du unter Freundschaft verstehst, ne? Also ich denke mal, ja, wir können schon sagen, über ein Jahr Freundschaft.
Okay, ich erinnere mich noch an den Record Store Day letztes Jahr, da haben wir uns getroffen und ich habe eine Platte gekauft und du hast so geguckt, ah, oh, was hast du denn da? Und dann hast du mich nach Hause begleitet, dann bist du wieder gegangen.
Und rumgemacht haben wir auch noch.
Richtig, das war der Startpunkt.
Also mit der Platte. Ja, mit der Platte dann so auf deinen Plattenspieler rumgemacht.
Es ist nicht so, dass ich mir jetzt irgendwie vor einer halben Stunde im Bett Fragen ausgedacht hätte, sondern das Ganze ist schon ein bisschen professioneller. Also ich habe viel Psychoanalyse in letzter Zeit gelesen und habe mir da dann so ein paar Gedanken gemacht. Ne? Also das könnte jetzt sehr tiefgreifend werden. Wenn du anfängst zu weinen, müssen wir halt abbrechen mal kurzzeitig.
Wir können das auch laufen lassen. So. Was können wir? Einfach, wir können das auch ruhig laufen lassen.
Okay,
man kann gut. Wie die Tränen einfach mal zeigen, man ist auch nur ein Mensch.
Ja, ich würde einfach mal ganz kurz eine Beispielfrage machen vielleicht, damit du weißt, wie das Ganze funktioniert.
Ja, wir sind auch ziemlich eingerostet so, ne, zwischen uns, das ist irgendwie, es ist noch nicht so dynamisch. Da ist so eine Beispielfrage vielleicht echt super zum Reinkommen.
Ja, ich merke es halt auch, wird öfter reingeredet, wenn man irgendwie was vorstellt, ne, also, aber gut. Also Beispielfrage wäre jetzt sowas wie, wie stehst du zu lateinischen Phrasen, wenn die jemand so einbindet in seinen Satz?
Alea acta est.
Gut, alles klar. Du hast das Prinzip verstanden, ich merke schon. Dann lass uns doch direkt in medias res gehen. Okay, Leute. Ich würde gern anfangen mit einem Klassiker. Und zwar, benutzt du Wattestäbchen für die Ohren?
Ja, aber nicht so oft, wie ich wollen würde. Wie sieht's bei dir aus?
Moment, stopp, Paul. Du willst also öfter, aber woran scheitert's? Hast du nicht genug oder was?
Doch, ich hab Massen. Also ich habe quasi gefühlt einen ganzen Schrank voller unbenutzter, das ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, unbenutzter Wattestäbchen. Aber ja, keine Ahnung, man steht dann halt so im Bad, macht sich fertig für alles Mögliche, wenn man unterwegs sein will und so. Aber dann kommen halt zu selten die Wattestäbchen zum Einsatz. Ich habe halt aber auch einfach echt saubere Ohren.
Ach so, ja, ich zum Beispiel nämlich nicht. Also ich muss das halt tatsächlich machen, aber das ist ganz gut, weil es gibt, also ich stehe auf das Gefühl auf jeden Fall.
Läuft das sonst so irgendwann raus? So, dass du quasi wie mit so einer Eiskelle den Ohrenschmalz so rausmachen musst?
Nee, also rauslaufen wäre übertrieben, aber man sieht es auf jeden Fall, wenn ich das länger nicht mache.
Okay.
Ja, aber Thema Wattestäbchen. Wie beginnt ein klassischer Paul-Tag?
Ich stehe auf. Das kommt immer drauf an, was es für ein Wochentag ist und was ich mir geplant habe. Also ich bin ein klassischer Vorplaner. Ich mache so am Abend vorher mir die Pläne, was ich am nächsten Tag alles machen muss und möchte. Und danach richte ich eigentlich mein Aufstehen aus. Also ich bin zwar generell eher Gewohnheitsmensch, was Uhrzeiten angeht. Also ich habe immer so Phasen, da stehe ich meistens so, im Schnitt stehe ich um 7 auf. Egal, ob jetzt Wochenende oder nicht, weil ich die Regelmäßigkeit eigentlich schon brauche im Aufstehen, weil sonst komme ich einfach nicht aus dem Bett. Und um 7 ist so eine Zeit, da hat man noch genug Zeit, um vielleicht doch mal aus Versehen den Wecker 10 Minuten zu verlängern. Oder auch ja alles andere zu machen, worauf man gerade Bock hat. Ich brauche halt ultra viel Zeit zum Frühstücken. Ich bin ein absoluter Frühstücksmensch und das auch in der Woche. Und wenn ich dann, ich plane immer so, dass ich von der ersten Aktion, die ich machen muss, außerhalb zu Hauses bis zwischen Aufstehen und dieser ersten Aktion müssten 2 Stunden etwa liegen. Und das ist immer so die Zeit, da mache ich mich dann fertig, im Bad dann seltener mit Wattestäbchen und frühstücken. Und meistens lege ich mich nochmal so kurz auf die Couch und chill da, während ich News und ähnliches erstmal mir zu Gemüte ziehe. Also was, während früher viele Leute Zeitung gelesen haben, grase ich da verschiedenste Newsportale ab, Newsletter, die ich bekomme, also Newsletter tatsächlich, so nicht irgendwie von IKEA oder ähnlichem. Ja, und dann vergehen da so 20, 30 Minuten mit und dann mache ich mich meistens los.
Okay, aber das heißt, du bist ein relativ stringenter Aufsteher, also du hast den Wecker anscheinend irgendwie so auf kurz vor 7 oder auf um 7 gestellt und dann maximal 10 Minuten snoosen und dann stehst du auf?
Ich versuche es zumindest.
Und klappt es meistens?
Es klappt häufig. Je gestresster ich bin, desto besser klappt es tatsächlich. Also je mehr ich mich im Stress befinde, desto orientierter bin ich an den Zeiten und versuche sie auch wirklich einzuhalten. Aber da ich gerade eine sehr entspannungsreiche Zeit habe, da ja klappt es nicht so häufig, wie ich es gerne hätte.
Okay, ich habe jetzt irgendwie nicht den Kaffee wahrgenommen in der Morgenroutine, aber der hat wahrscheinlich zum Frühstück gezählt, oder?
Meistens trinke ich zu Hause morgens seltener Kaffee und dann erst, wenn ich unterwegs bin. Das liegt aber eher an meiner Faulheit, wieder sauber zu machen, weil ich bin absolut kein Freund von Kaffeekapseln oder ähnlichem.
Und erstmal schön das Kaffeepulver dann in Ausguss, ne?
Ja, nee, das ist mit dem Kaffeepulver, das ist halt die Sache.
Nee, ich meinte richtigen gemahlenen Kaffee, sorry.
Ja, den habe ich ja immer. Den habe ich ja zu Hause stehen bei mir. Aber du darfst ja das Kaffeepulver nicht in Abfluss gießen.
Weißt du, wer es trotzdem macht?
Ich. Wie hier? Ich mache das nämlich auch, aber wenn du einmal diesen Schlauch unter der Spüle quasi abgeschraubt hast, um zu gucken, wie du wieder ein bisschen Wasser abfließen lassen kannst und was da dann alles rauskommt, überlegst du die nächsten Male definitiv, ob du nochmal weiter deinen Kaffee in diesen Abfluss kippst oder ob du auf Toilette gehst und den dort reinschüttest. Aber da ist immer das Problem, dann bleibt zumindest, wenn du ihn türkisch aufbrühst, also so Kaffee hast und da heißes Wasser drauf gießt und das dann so runterrührst und dann hast du ja unten in der Tasse noch den Kaffeesatz, da musst du immer es erst einmal ausschütten, aber dann bleibt immer so die Hälfte des Kaffeesatzes immer noch am Kaffeeboden kleben. Und dann musst du also nochmal Wasser reinmachen und du willst ja aber nicht den Kaffeesatz im Waschbecken des Bads haben. Und du kannst es immer versuchen, ganz vorsichtig zu machen. Es kommt trotzdem so ein paar Krümel Kaffeesatz immer mit aufs Waschbecken. Und das nervt halt, deshalb gehe ich manchmal, wenn ich das dann mache, doch lieber in die Küche zur Spüle, denn da stört's mich nicht so. Aber dann ist mir der ganze Aufwand einfach am Morgen, den ich eigentlich ganz entspannt rausbringen will, zu komplex, als dass ich mir tatsächlich einen Kaffee aufbrühe. Und dann mache ich das halt und auch mit dem Löffel irgendwie auskratzen und in Biomüll. Ja, ist ja vielleicht, ist ja wirklich vorbildlich, aber nee.
Also ich habe jetzt vernommen, du hattest schon mal Probleme mit dem Schlauch und hast dir diese Odyssee schon mal gegönnt.
Also mit der Spüle.
Genau, mit der Spüle. Aber du hast trotzdem schüttest du es manchmal immer noch rein.
Ja.
Mutig.
Okay. Ich habe halt so, das ist so ein Mix aus Faulheit und guter Wille. Weißt du, ich denk mir dann halt, naja, ach komm, ein Kaffee, der spült sich dann so mit der Zeit weg. Ich meine, früher habe ich das ja jeden Tag gemacht. Und jetzt denke ich mir so, da fließt noch. Da gibt's auch so ein lateinisches Sprichwort mit, da nicht nur alles fließt, also Pantare, sondern
Affluente.
Viel Wasser fließt über, ach, keine Ahnung. Okay. Also es fließt jedenfalls viel Wasser drüber, weißt du? Und das ist dann weg. Und dann denke ich mir, so kann man dann alle paar Wochen mal so eine Tasse auch da reinkippen.
Benutzt du einen Markenkaffee oder ist es eher so ein Discounter-Produkt?
Es ist meistens eher Marke, aber nicht der Marke wegen. Also ich bin eher so ein Angebotsnutzer.
Ah ja.
Ich hatte auch eine Zeit lang mal irgendwie Kaffee von Ja, was jetzt tatsächlich gar nicht so schlecht schmeckte, aber irgendwie so, wenn du Jakobskrönung hast oder Dahlmeier, das ist halt, das kennt man. Weißt du, da bin ich so Gewohnheitstier. Aber das liegt nicht zwingend daran, dass ich da wirklich explizit auf die Röststufe achte oder auf das Aroma, außer entkoffeinisiert. Bin ich kein Freund von.
Ja, wer ist das schon. Aber trinkst du Trinkst du Kaffee? Also dann...
Gehen jetzt alle Fragen um Kaffee?
Wir haben jetzt noch 20 Kaffeefragen vor uns.
Okay. Ja.
Trinkst du dann Kaffee eher wegen des wachmachenden Effekts oder wegen des Geschmacks? Das klang gerade so eher, als würde es wegen des ersteren Effekts sein.
Das sind echt schwierige Fragen, ey. Mhm.
Ja. Ich sag also, ja, ich habe viel gelesen vorher.
Lob erstmal an dich. Mhm. Da kommt es wieder drauf an, wo ich Kaffee trinke. Also wenn ich jetzt zu Hause Kaffee trinke, ist es eher der Kaffee zum Wachmachen, aber auch wegen des Geschmacks, einfach weil es dann zum Frühstück so dazu gehört für mich. Also eine gute Tasse Kaffee. Andererseits, wenn ich unterwegs bin, ich liebe es, mich in Cafés zu setzen mit irgendwelchen Menschen und mich da lange aufzuhalten und dann bei einer Tasse Kaffee über alles Mögliche zu quatschen. Und da ist es mir dann tatsächlich auch echt recht, wenn der Kaffee sehr gut schmeckt, und bin ich auch echt enttäuscht, wenn das nicht der Fall ist. Das klingt unheimlich eingebildet, aber irgendwann, ja, ich weiß nicht, dafür rauche ich nicht.
Mhm, okay. Gut, also es war ein kleiner Witz, dass ich noch 20 Kaffeefragen habe.
Schade. Ja, ich wollte eigentlich noch wissen, wie das bei dir mit dem Kaffee so ist.
Okay.
Jetzt nicht alle Fragen, sondern allgemein, was bist du so für ein Kaffeetyp?
Also ich bin erstmal ein leidenschaftlicher ins Spülbeckengießer, das kann ich schon mal sagen. Und wahrscheinlich wird mich irgendwann das Schicksal ereilen, das du schon erlebt hast.
Es wird grausam werden.
Es wird grausam, aber jeden Tag mache ich das mit Genugtuung in die Spüle. Ansonsten, ich achte gar nicht auf den Geschmack. Also wenn ich einen Kaffee trinke, dann geht es mir voll eigentlich nur darum, wach zu werden. Und selbst wenn ich irgendwie einen Kaffee trinke irgendwo und dafür hingehe, dann mache ich das eben meistens nur, weil irgendwer mich eingeladen hat oder weil irgendwelche anderen Leute dabei sind. Auch da ist mir eigentlich das relativ boogie, wie der schmeckt. Da ist es dann eher so aus Geselligkeit heraus. Ja.
Ekelt dich dann aber der Kaffeegeschmack an?
Nee, es ist okay. Also es ist nicht schlimm, ist auch nicht so wahnsinnig gut. Und ich glaube, so hat das auch angefangen, dass ich Kaffee nur schwarz trinke, weil ich dachte mir so, ich will einfach nur wach werden, ich brauche da nichts dran. Ich trinke das schwarz, was aber dumm ist, weil ich glaube, Zucker macht das irgendwie noch schneller, das Wachwerden, oder?
Also ich weiß nicht, ob das jetzt Wirklichkeit ist, ja?
Mhm.
Aber ich habe mal gehört, dass wenn du Kaffee mit Zucker trinkst, dass da das Zucker, da der Zucker irgendwie auch durchs Blut wohl mit stärker aufgenommen wird oder so und länger dort verbleibt und das Koffein sich an den Zucker bindet oder so, dass das quasi schneller aufgenommen wird durch die Schleimhäute, das Koffein. Und auch länger im Blut verbleibt. Oder wo das dann auch halt abgebaut wird. Keine Ahnung.
Mhm, da können ja Hörer und Hörerinnen einen kleinen Faktencheck vielleicht mal einfach machen, ne? Okay, dann würde ich jetzt doch versuchen, vom Kaffee wegzukommen.
Okay.
Und dir stattdessen die Frage stellen, empfindest du Teile deines materiellen Besitzes als Ballast? Oder hast du manchmal Momente zumindest, in denen du denkst, ich habe irgendwie so viel, da muss irgendwie was weg?
Ich habe immer zu viel.
Ja?
Ich fühle mich immer so reich und schaue immer auf die armen Menschen, dass ich mir denke, ey, Paul, Mensch, da kannst du mal, hau doch mal die Rolex weg. Du musst nicht mehr Lambo fahren, der Ferrari reicht auch. Weißt du?
Mhm. Danke für die ernsthafte Antwort.
Bitte. Dann gebe ich dir auch eine ernsthafte Antwort, ja?
Warte, aber kurz, ich habe so ein paar Fragen in diesen Katalog gesetzt, wo ich dachte, okay, da kann man mal was rauskitzeln, was ehrlich ist.
Ja. Und die gehörte wohl dazu. War das so eine, wo in Klammern ehrlich dahinter steht?
Ich dachte, ich mache mit den Kaffeefragen, mache ich erstmal so ein lockeres Ding vorher und dann kommt so eine Bombenfrage erstmal.
Du wolltest mich fangen.
Ja.
Das ist ja fast wie bei Frisch gewesen, bei unserer Frischfolge.
Ja, voll. Gut. Okay, willst du noch ernsthaft darauf antworten?
Ja, kann ich machen. Ich gucke gerade so im Zimmer rum, weil ich das Gefühl habe manchmal, dass ich zu viel habe. Aber ich bin halt ein echt schlechter Wegschmeißer.
Mhm.
Also, ich habe immer schon, seit ich denken kann, gesammelt. Keine Ahnung.
Ja, wir haben ja schon mal drüber geredet, Münzen.
Ja, ja. Münzen, Briefmarken, Messer, Euro-Münzen, Panini-Sticker-Album hatte ich auch irgendwann mal. Ich habe ja derzeit wahrscheinlich, kann man schon irgendwie mit den CDs und Platten auch schon wieder sagen, okay, das ist nicht mehr nur noch Musikgenuss, sondern das hat auch einen kleinen Sammlertrieb entwickelt, wobei ich mich da echt kontrolliere. Und dann denkt man immer so, ja, aber das wieder wegzugeben oder zu verkaufen ist irgendwie schade. Und dann hat man irgendwie, ich ich heb auch zum Beispiel mitunter Kassenzettel auf oder beziehungsweise Rechnungen von, wenn man jetzt mit Freunden weg war. Eine Kassenzettel war der falsche Begriff, sondern wenn du halt weg warst vom Restaurant und die Quittung kriegst. Weißt du? Ich denke, ey, das war ein schöner Abend und das ist halt so eine dumme Erinnerung, wo ich mir sage, ey, komm, den kannst du auch mal weghauen jetzt.
Voll. Wer macht das denn?
Ich.
Das ist also ja großartig.
Naja, ich denke mir immer so, ey, machst du dir irgendwann mal so eine coole Collage, so eine Freunde-Collage, was schon absolut oldschool ist.
Mit Rechnungen, weißt du, wie scheiße das aussieht?
Nein, lass mich ausreden. Wenn du halt Bilder hast, weißt du, du hast Bilder von dir und deinen Freunden und dann hast du vielleicht noch irgendwo so, manche Leute haben Kinokarten gesammelt zum Beispiel und dann kannst du halt sowas noch dazu machen und so ein Zettel, wo dann da steht, ah, okay, wir waren da essen und dann so Einzelerlebnisse quasi medial aufbereiten. So, ich mache es halt nur nie. Ich habe dann so ein kleines Kistlein, wo so gerade ganz, ganz besondere Erinnerungen gesammelt werden. Aber ansonsten bin ich auch mittlerweile so gefestigt, dass ich eigentlich alles wegschmeiße. Und dann kommt auch immer mal alle paar Monate so eine übelste Wegschmeißwut und dann wird wirklich aussortiert bis zum geht nicht mehr.
Mhm. Das ist bei mir nämlich ähnlich. Also ich war auch ganz lange.
Du sammelst auch Rechnungen, ja?
Ich kann dir jetzt schon sagen, zu dieser Scheiß-Collage wird es nie kommen. Ich auch bei dir nicht.
Glaube ich auch nicht.
Nee, ich war auch eher Typ Sammler ganz lange, bis ich entdeckt habe, dass es mir tatsächlich irgendwie eine diebische Freude bereitet, einfach Sachen wegzuschmeißen. Und ich finde den Gedanken auch jetzt irgendwie großartig, also richtig viel einfach wegzuschmeißen. Also ich habe da echt meine Freude dran.
Ja, man sieht das auch an deinem sehr leeren Zimmer.
Ja.
Du sitzt quasi nur mit Stuhl und Schreibtisch und Aufnahmegerät in deinem Zimmer.
Ja. Ich würde, hier steht jetzt auch wieder ernsthaft dran, gerne noch eine tiefe Frage stellen. Und zwar, pflegst du Feindschaften? Und wenn ja, macht dir das Spaß?
Pflegst oder pflegst?
Pflegen. Wie okay. Die Senioren im Altenheim.
Ist ja eigentlich auch beides irgendwie dasselbe, dass wenn eine Feindschaft zur Freundschaft wird, kann man auch mal wieder ein paar Stiche verteilen so und dann flickt man ja auch quasi das Loch, was sich in die Feindschaft entwickelt hat.
Ja.
Ich glaube nein. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, beziehungsweise finde es albern, wenn man so eine Feindschaft hat, die über ein Spaßende hinausgeht. Also es gibt durchaus Personen, die ich nicht leiden kann und es gibt durchaus Personen, die mir eigentlich egal sind, ich aber es genieße, darüber Witze zu machen oder so einen Hass zu schieben. Also ich hasse gerne aus meiner Freude heraus. Das ist durchaus
das ist gegeben. Doch, das können wir doch so als Zitat, als Aphorismus irgendwie mal stehen lassen.
Paul und dann das Zitat. Das käme definitiv echt gut. Aber so richtig pflegen, nee. Weil ich es dann irgendwie albern finde. Also entweder ich mag jemanden nicht, dann ist es aber auch gut. Arbeit reinstecken, um wieder neu zu hassen oder immer wieder das Feuer des Hasses quasi aufrecht zu erhalten. Wenn das nicht von alleine passiert, nee, dann nicht. Dann kann ich mich auch überzeugen lassen, dass jemand vielleicht ganz nett ist. Ne, Lukas?
Ja, ne? Ich weiß nicht, worauf du anspielst jetzt, aber...
Nö, ich habe einfach nur so, ne, Lukas
gesagt. Ich fand dich am Anfang super und du mich doch auch, oder?
Absolut. Absolut. Beste Freunde. Du hättest eigentlich so einen Rollstuhl haben müssen und ich hätte dich die ganze Zeit rumschieben müssen und wir hätten
wie in diesem
tolle
Film.
Sachen erleben können. Ja, wie in diesem Film.
Wie heißt denn der?
Allerbeste Freunde, oder?
Ja,
ziemlich beste oder? Freunde.
Habe ich, genau, ziemlich, nee, was? Nee, das ziemlich beste Freunde war doch der mit Mila Kunis und egal. Ich habe den aber auch gesehen mit dem Rollstuhlfahrer im Kino und war sehr ergriffen.
Ich war positiv überrascht. Also ich
auch, ne, das klingt wie ein Dulli-Film, ne?
Ja, erstens das und zweitens, ich hatte immer Angst, also der Film hat mir richtig gut gefallen und ich hatte mittendrin immer Angst, dass der so ein 0815-Film wird. Da kommt dann eine Krise und aus dieser Krise müssen sie sich dann wieder befreien und dann wird wieder alles gut. Aber der Film ist halt einfach von vorne bis hinten schön. Also klar gibt's mal ein paar schwierigere Passagen, aber das ist halt nicht so diese, es kommt eine Katastrophe und an der muss wachsen da die Protagonisten, sondern es ist einfach ein schöner Schliff.
Wie endet der denn? Weißt du das noch?
Gut.
Gut. Spoiler war, nein.
Nein.
Der Rollstuhlfahrer in diesem Film kann sich nicht mehr, wie die meisten Rollstuhlfahrer, selber die Jacke anziehen. Das muss sein treuer Begleiter machen. Deshalb die Frage an dich, monströse Überleitung von mir, wie viele Jacken besitzt du?
Warum soll ein Rollstuhlfahrer seine Jacke nicht anziehen können?
Wenn ich bei meiner Oma im Altersheim bin, dann muss ich ihr immer helfen, Jacke anzuziehen.
Ich sitze im Rollstuhl und ich kann zwar nicht laufen, aber naja, zieh mir mal meine Jacke bitte an.
Das ist vielen Leuten im Rollstuhl fällt es schwer.
Ja, wahrscheinlich wegen der Lehne des Rollstuhls. Und wenn dann diese, die Griffe hinten, ach, diese verdammten Handgriffe des Rollstuhls, da bleibe ich auch immer hängen. Ja, was war jetzt die Frage?
Wie viele Jacken du besitzt.
Ach so.
Ich könnte es auch noch mal galanter formulieren,
damit ich noch 2 Sekunden... Die ich regelmäßig anziehe?
Ja. Sag mal,
Eine.
Eine?
Ja.
Ha! Das ist doch mal was Interessantes.
Also, ich habe 6 Jacken, denke ich. Aber ich trage immer vor allem eine Jacke, so bis sie halt nicht mehr so unbedingt tragbar ist, im doppelten Sinne.
Okay, aber okay, dann muss ich es doch mal irgendwie anders formulieren nochmal. Also du hast aber nicht nur eine Jacke für das ganze Jahr, oder?
Nein.
Genau, aber sagen wir mal eine Saison, also ein Jahr, wie viele Jacken in diesem Jahr ziehst du an? Also im Winter, im Sommer, im Herbst?
2.
2?
Eher 3. Eher 3. Also ich habe halt so eine klassische Softshell-Jacke, weißt du, die immer Regen abhalten soll und sich so an den Körper anschmiegt, aber ich weiß immer nicht, ob die wirklich Regen abhält oder man einfach nur so ein Feuchtigkeitsgefühl darunter bekommt. Oder das ist schon eine Technik für sich, da verstehe ich immer nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Und im Winter habe ich meistens einen Mantel an oder eine Uralt-Jacke, so, es ist einfach die bequemste Jacke. Und Herbst und Frühling, ja, wechselt das halt auch zwischen diesen beiden Jacken. Aber ich habe auch andere hängen, die hole ich immer mal raus, so, aber trage sie seltener als diese beiden Hauptjacken. Oder ich trage keine Jacke, sondern vor allem Kapuzenpullover, sowas. Mhm. Und Sweatshirt-Jacken habe ich jetzt einfach ausgelassen.
Mhm. Also würdest du sagen, dass deine Jacken besonders funktional sind?
Sie hält mich fest und warm in ihrem Griff.
Naja, also jetzt mal, um das gegenüberzustellen, also es gibt Leute wie mich, die achten bei Jacken eher auf Ästhetik als Funktionalität.
Das ist mir bisher noch nicht aufgefallen.
Sehr gut. Ich immer mit meinen extravaganten Jacken ankomme.
Ja, ja. Ach, guck mal hier. Der neue Kragen. Ich bin da eher der funktionale Typ. Also, die Jacken können ruhig gut aussehen und das tun sie ja bei mir sowieso. Mhm. Aber, naja, ich bin da eher pro Bequemlichkeit und pro, ich muss nicht immer die Taschen mit ihren Inhalten wechselnd in eine andere Tasche transferieren.
Okay, aber das ist, da sind wir nämlich total unterschiedlich. Also, ne, also ich lege Wert auf Ästhetik bei Jacken und vor allem, ich habe auch 10 Stück.
Die du regelmäßig anziehst.
Regelmäßig ist ein bisschen übertrieben, würde ich sagen. So richtig regelmäßig ziehe ich vielleicht 5 an von den 10, aber das ist ja auch schon viel.
Und also ich denke immer an deine grüne Jacke. Welche? Mit der du immer rumläufst.
Meine grüne? Die grüne.
Die grüne!
Die mit dem orangen Innenfutter?
Na, ich guck doch nicht aufs Innenfutter.
Ich habe halt 2 grüne, das ist das Problem.
Was hat die andere für ein Innenfutter?
Gar keins, die ist eher so dünn. Also die ich im Winter anhab, meinst du?
Die du neulich mit hattest, als wir auf
Tour waren. Ach, die? Na, die ziehe ich eigentlich nicht so oft an.
Naja, da hast du aber ein ganz schön falsches Bild von dir.
Aber Thema Funktionalität, ich habe zum Beispiel eine Lederjacke, die mag ich auch sehr, aber die kann ich nicht zumachen. Aber ich zieh die trotzdem.
Du hast eine Lederjacke?
Ja.
So eine Biker-Lederjacke? So, hey Leute, die habe ich ja noch nie gesehen.
Nee, die trage ich sogar auch relativ häufig, muss ich sagen. Die hat sogar die hat so Schulterpolster noch.
Ach Gott, unangenehm.
Ich sehe sehr
cool. Leckst du dann auch immer deinen Daumen und deinen Zeigefinger an und fährst dir so über deine Augenbrauen und sagst dir,
hey. Das war ja sowieso Babys. Schon die ganze Zeit.
Ja, stimmt schon. Das ist auch echt, solltest du echt unterlassen. Das ist echt eklig.
Ja, voll. Wir bleiben mal beim Thema materieller Besitz. Zählst du Kochbücher als dein eigen? Ich muss zugeben, es ist nur eine Alibi-Frage. Ich wollte eigentlich nur mal loswerden, dass Leute mir keine fucking Kochbücher mehr schenken sollen. Ich habe jetzt 5 vegetarische Kochbücher, es reicht langsam. Wirklich. Aber ich hätte ganz gern mal ein Cocktailbuch. Okay, jetzt du.
Also Leute, schenkt ihm mal das nächste Mal ein Cocktailbuch. Mhm. Ich habe...
Das Key Gardens heißt so eins, das finde ich sehr gut.
Von wem ist das?
Das kam über so einen Verlag raus, über die Büchergilde. Ich weiß nicht genau, wer das geschrieben hat, keine Ahnung. Aber das sah sehr gut aus.
Na gut.
Wäre mir mal ein Gefallen
tun. Soll ich jetzt noch antworten oder willst du einfach noch weiterreden, wie viele Kochbücher du hast?
5 oder 6 mittlerweile.
Okay. Hast du so ein Star-Kochbuch eigentlich? So von Tim Melzer kocht?
Oder? Ja, tatsächlich. Tatsächlich. Das hat mir eine Freundin aus Spaß geschenkt, muss ich sagen.
Ja, ja.
Immer diese. Wie heißt denn der?
Aus Spaß Geschenke. Na, hier, aber nicht hier dieser veganen. Jetzt ist fast Nazi gesagt, aber.
Ali Grüngemüs?
Nein.
Nee. Attila Hildmann. Alter, das würde ich halt wirklich sofort weghauen.
Sagen wir mal, vegan Extremist.
Der Typ ist halt echt hart unterwegs, ne? Nee, ich glaube, das, was aus Spaß, ich benutze gerade Finger, mir geschenkt wurde, müsste Alfons Schubeck sein. Und das hat aber, da muss man aber verstehen, dass ich auch mal ihr aus Spaß ein Kochbuch geschenkt hat, nämlich 100 Mikrowellenrezepte.
Oh, das ist ja quasi gleichbedeutend.
Ja, das habe ich auf der Straße gefunden und war unglaublich stolz auf diesen Fund. Aber ansonsten hast du welche?
Ich habe 2 Kochbücher, bin aber eher ich koche unheimlich gerne, dann aber vor allem sehr viel frei Schnauze, beziehungsweise nach Rezepten, die entweder aus meiner Familie stammen oder die mir andere Leute näher bringen oder aus dem Netz. Also tatsächlich, es geht eher so, ich will ein Gericht kochen und gucke dann, was braucht man. Und dann gucke ich so verschiedene Rezepte durch, so im Netz vor allem dann. Und das, was sich vor allem häuft an Zutaten, das hole ich dann wirklich. Und da, wo sie sich unterscheiden, da ja gehe ich dann nach meiner Fasson.
Mhm.
Ich hätte ganz gerne vielleicht mal ein Kochbuch, weil das meine Mutter früher hatte, von Alfred Biolek. Das ist so für mich der klassische.
Lebt der noch?
Ich glaube, der lebt sogar immer noch, ja, ja.
Krass.
Also der bringt vielleicht keine Bücher mehr raus, aber auch ein altes Kochbuch, die werden ja nicht schlecht oder so, wie das Essen, was drinsteht. Aha, kleiner Ort.
Nicht schlecht, Paul.
Ja, oder?
Aber Alfred Biolek habe ich gar nicht mehr irgendwie so mitbekommen, so richtig. Also ich habe den mal in so, hat der überhaupt noch eine eigene Sendung?
Nein, schon lange nicht mehr.
Der, gar nicht mehr auch.
Der ist ein paar Mal, glaube ich, so in Talkshows aufgetaucht noch. Aha. Aber der ist recht zurückgezogen. Ob der jetzt wirklich noch lebt, ich dächte schon.
Aber falls es sich interessiert, also bei mir war es Tim Melzer, der mir irgendwie das Kochen beigebracht hat, den ich aber menschlich mittlerweile komplett daneben finde. Irgendwie habe ich da so ein paar Sachen gehört, wie der so zwischenmenschlich sein soll, wie er so mit Leuten umgeht. Kann man sich auch gut angucken, so als Beispiel, wie er mit Katrin Bauerfeind umgeht, bei wie heißt das Format? Das kennst du bestimmt auch, oder?
Ich weiß nicht.
Ah, okay. Egal, Katrin Bauerfeind hat so ein Format, da ist sie sozusagen für einen Tag Angestellter bei Leuten. Die hat es schon mit Heinz Strunk gemacht oder eben auch mit Tim Melzer. Und das ist immer ganz interessant, wie dann sozusagen, wenn diese Hierarchie absichtlich eingebaut wurde, wie dann die Leute damit umgehen. Und Tim Melzer ist so ein Arsch, wirklich unglaublich. Naja.
Geil. Ja. Das macht ja richtig Spaß zu schauen.
Naja, es ist tatsächlich wirklich interessant, ja. Aber wir waren jetzt bei den letzten Fragen so im Bereich, ja, möchtest du was sagen?
Ja, Alfred Biolek lebt übrigens noch.
Super, da sind wir alle froh. Gott hab ihn selig.
War ein toller Mensch.
Wir waren vor allem bei materiellem Besitz und ich würde davon ein bisschen wegkommen, indem ich dich frage, erzeugen Nachrichten, die du erhältst, sagen wir mal bei Facebook oder bei irgendwelchen anderen digitalen Diensten, erzeugen die Glücksgefühle in dir oder Likes vielleicht auch? Erzeugt sowas Glücksgefühle in dir?
Nee, das kommt doch aber dann immer auf
genau, den Inhalt. Genau, der Nachricht aber davon möchte ich weg. Sagen wir mal, du siehst nur einfach, ich habe eine Nachricht. Was macht das mit dir?
Nichts. Ich erfreue mich, glaube ich, schon daran, wenn man erstmal so, wenn man diese Ticker oben hat und es blinkt da was rot auf.
Und genau das meine ich, genau das meine ich.
Naja, das ist eher so Neugier. Mhm. Was ist das jetzt? Wer meldet sich zu was?
Mhm.
Ich freue mich, wenn es dann Kommentare sind. Zum Beispiel, wenn man sieht, okay, man hat irgendwie einen Beitrag verfasst und jemand antwortet dann darauf. Das freut mich dann meistens, selbst bevor ich weiß, was das für eine Antwort ist. Und auch wenn ich weiß, dass es ein Thema sein wird, wo mitunter ich Antworten kriege, die halt sehr divers sein können, dann freue ich mich trotzdem erst, wenn ich sehe, okay, da hat jemand geantwortet, weil ich es unheimlich liebe zu diskutieren und mich auszutauschen und viel zu reden und zu schreiben tatsächlich.
Das merkt man nicht.
Nee, merkt man, find ich auch. Ich bin da echt der zurückhaltendste Typ eigentlich. Und nur der Podcast bringt mich dann so eher ins Reden. Aber ansonsten kann es mich auch echt stressen. Also wenn ich in Stresszeiten bin, stresst mich auch das. Und man merkt das auch, wenn ich in Stresszeiten bin, bin ich zum Beispiel kaum online. Und das ist für mich eigentlich eher eine Seltenheit. Aber ich bin dann so, dass ich wirklich Handy auf Flugmodus stelle, nicht mehr in soziale Netzwerke gehe und ähnliches, weil mich das einfach nur stresst.
Mhm.
Und es nervt mich, dass Facebook verdammt nochmal immer wieder irgendwie, ja, Freund XY nimmt an dieser Veranstaltung teil. Das interessiert mich einen Scheißdreck. Ich will nicht wissen, wer wo dran teilnimmt und dass in 2 Tagen eine Veranstaltung ist, auf, bei der ich auf Interesse geklickt habe. Dann sollen sie es mir meinetwegen den Tag am selben Tag schreiben nochmal, was Facebook ja sowieso macht. Aber sowas nervt mich und es gibt irgendwelche Flohmarktgruppen, in denen irgendwelche Öko-Menschen anfangen, ja, hat irgendwas gepostet und dann ist es, ja, habt ihr meine Katze gesehen und oder hier, das ist, wir haben dies und jenes gefunden und dann entblößen sich da drunter erstmal 30.000 Besserwisser-Kommentare, dass man Katzen keine Milch geben darf und wenn ich schon sehe, dass so eine Gruppe mir eine Benachrichtigung zeigt, denke ich mir, nope. Aber trotzdem klicke ich drauf.
Ja, voll. Ich wollte gerade sagen, das sind irgendwie die Sachen, die ich auch am interessantesten finde bei Facebook. Irgendwie Veranstaltungen und Flohmarktgruppen. Also ich fahre voll drauf ab.
Ich bin ja ganz großer Freund von Lokalgruppen. Habe ich dich, glaube ich, jetzt auch schon von meiner Lokalgruppe eingeladen. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, wie ein so kleines Dorf oder so eine kleine Gemeinschaft
anfängt. Führ's doch mal aus für irgendwie Leute, die es nicht wissen, was du da schon hast.
Naja, die Gruppe heißt halt Klatsch und Tratsch. Mhm. Und dann halt Örtlichkeiten. Weil es eine Gemeinde ist, sind da quasi 8, 9 Dörfer quasi mit vertreten innerhalb dieser Gruppe oder Menschen dieser Dörfer. Du hast dann so 2 Spezialisten, da, die kommen immer wieder rein, so mit ihren, die machen da wirklich aktiv Werbung drin, aber weil die Gruppe eher so von mit 40ern, glaube ich, bevölkert ist gefühlt, stört das sie nicht. Das ist einerseits gewaltfreie Kommunikation. Die bieten immer Workshops an und das wird da immer gepostet. Und das zweite ist dann immer von dem dörflichen Fitnesscenter, wenn sie neue Kurse haben. Das ist so, sind so die 2 immer regelmäßig da auftauchenden Postings. Dann gibt es die Postings, wenn irgendwo eine Sirene ging. Da kommen dann die ganzen Geier raus und fragen, habt ihr auch die Sirene gehört? Oh, was ist denn da wohl passiert? Und dann gibt es die Leute, die dann Bilder posten und dann sagen, okay, hier, das und jenes ist passiert oder einfach nur ein Bild posten. Dann kommen die aber auch die Leute, die sagen, ja, hier, du und du, also, weil da gibt es immer einen gewissen Schlag an Menschen, die das fragen, beziehungsweise einzelne, man kennt die Personen, die sowas schon fragen, weißt du? Und dann wird dann in den Kommentaren, ja, jetzt kommt der so und so wieder und fragt wieder mal, was los ist. Der Dorfpolizei ist wohl gelangweilt oder so. Und dann wird sich darunter auch so behakt. Aha. Und das ist dann auch immer ganz lustig. Und dann haben wir noch normale Posts.
Wir
in dieser Gruppengemeinschaft. Das ist doch, man wächst doch zusammen.
Ja.
Man hat so seine
Pappmeile. Ich merke schon, also du hast viel zu erzählen.
Ich bin immer der Kontra gibt, wenn solche Scharlatane da, die so
und irgendwann sind. Prüft mal jemand, wo du wirklich wohnst, und dann fliegst du nämlich raus.
Ja, ja. Naja, können sie ruhig rauskriegen. Momentan macht das noch nichts. Aber dann, was haben wir noch so? Ja, wirklich ganz oft sind irgendwelche Tiere entlaufen oder wurden gefunden. Mhm. Und tatsächlich dafür nutzen diese Gruppen echt was. Also wenn da was reingepostet wird und die Tiere aus der Umgebung sind, dann wird das auch gefunden. Und da kommen auch nicht irgendwie Postings aus Niederwuppach in Bayern oder so. Aber Tiere, die in der Region vermisst werden, werden meistens, also Hunde, Katzen, sonst was, finden meistens ihren Besitzer wieder. Und das ist doch echt eine coole Angelegenheit. Und dann fiebert man so mit, wenn jemand eine neue Information hatte, wo zuletzt die Tierart gesehen wurde. Und das ist dann schon, es ist halt Dorfleben in sozialen Netzwerken. Das ist Wahnsinn. Und mittlerweile haben sich auch die Feuerwehr, zum Beispiel Freiwillige Feuerwehr und so, haben auch eine Fanseite, weißt du?
Mhm.
Und die posten dann Bilder vom Einsatz und erklären auch, also das, was sie früher gemacht haben als Pressearbeit, machen die mittlerweile auch in Facebook, erklären, wann ging der Einsatz los, welche Wägen, also mit Nummern und so, waren im Einsatz, wie lange ging der Einsatz, was war los. Und die Bilder, die du da kriegst, sind dann halt auch wirklich Einsatzfotos, also vernünftig gemacht. Und da stand kein ziviler Typ dahinter und hat irgendwelche Leute behindert, sondern die Fotos, die sie hätten sowieso machen müssen, wurden da einfach gemacht und mit hochgeladen. Mit Rücksicht auf Personenrecht und sowas.
Aber das ist,
und das ist dann wieder
das
cool.
Ist, lustig, dass du das ansprichst, weil ich habe mich erst über sowas zu Hause, als ich richtig zu Hause war neulich, mit Freunden unterhalten, weil das bei uns derzeit auch so ist, dass ganz viele so freiwillige Feuerwehren bei Social Media jetzt einsteigen und dann halt immer so über Einsätze berichten und davon auch Fotos reinstellen. Und natürlich wird dann immer darauf geachtet, dass da keine Kennzeichen zu sehen sind und natürlich nicht die Personen, die da irgendwie betroffen sind. Aber doch, meinte ein Freund von mir, das fand ich ganz plausibel, sobald du irgendwie ein bestimmtes Auto zum Beispiel bei einem Unfall siehst und wenn das auf dem Dorf ist, dann erkennst du das wieder. Und genau, also er meinte sozusagen, auch wenn das irgendwie retuschiert ist, man erkennt eigentlich schon wieder, wer das war und so. Und das findet er so ein bisschen problematisch daran.
Ja, schwierig. Ich glaube, das ist halt so eine Sache zwischen, mache ich's oder lasse ich's? Wenn ich's aber lasse, wird's trotzdem ins Netz gestellt, weil es immer Asoziale gibt, die meinen, bei Unfällen etc. anzuhalten, draufzuhalten, zu fotografieren und das hochzuladen, mitunter auch zu filmen und statt zu helfen, einfach nur ihre Geilheit im Gucken befriedigen wollen, was einen tierisch ankotzt. Und dann habe ich dann ist es mir doch potenziell lieber, wenn die Feuerwehr oder die Polizei, also Polizei ist ja sowieso gerade im Social Media Game unheimlich aktiv, wenn die dort Berichterstattung betreibt. Weil das hat sie vorher auch schon gemacht. Klar kommen jetzt vielleicht ein paar mehr Bilder und unter Umständen hinzu. Aber das ist ja auch nicht gesetzter Fall. So, und wenn es so oder so geschieht, dann entscheide ich mich doch lieber für die Version von den Leuten, die wirklich da Ahnung haben und wissen, was sie tun.
Okay, naja, sagen wir mal so, also ich habe auch irgendwie so das Argument vor Augen, dass es natürlich auch wichtig ist, dass so eine Institution wie die Freiwillige Feuerwehr bei Social Media einsteigen, um einfach auch Leute zu werben dafür.
Die brauchen unbedingt Leute, die haben keine mehr. Die suchen alle nach neuen Interessenten. Und da, früher war es vielleicht das Dorffest, Maifeuer oder so, wo man dann so Tauziehen gegen die Feuerwehr machen konnte. Aber hat doch heute keiner mehr groß Bock. Alle hängen sie vom Rechner rum. Also mich und dich eingeschlossen. Und da ist sowas vielleicht einfach wirklich eine neue Möglichkeit, aktiv zu werden und auch zu zeigen, okay, was machen wir denn als Feuerwehr? Es ist hier nicht alles tatütata von Rettungseinsatz, Autobahn zum nächsten, sondern halt auch mal Keller auspumpen, Katze helfen, was auch immer. Also da wird vieles gezeigt und das dafür ist es doch schön. Und für solche Sachen, wenn du so eine Dorffeuerwehr hast, ist diese Gruppe natürlich dann auch noch top.
Ja, also wir waren bei der digitalen Welt. Um darauf wieder zurückzukommen, die Frage, in welcher Computerspielwelt wärst du gerne zu Hause?
Boah.
Es ist eine schwierige Frage, ne? Also irgendwie das
schwierig zu beantworten. Das ist echt eine schwierige Frage.
Ja. Wir können statt, also falls du da irgendwie nochmal, also kann ich verstehen, dass du nicht sofort darauf antworten kannst, würde ich eine andere stellen, die auch dazu passt. Ja. Kannst du dich mit irgendeinem, nehmen wir mal Computerspielhelden oder allgemein Spielhelden irgendwie identifizieren?
Nee, eigentlich weniger. Also es sind immer eher die Charakterzüge von Computerspielhelden, die mich, mit denen ich mich identifiziere, mit Denkweisen etc. Aber ich würde nicht sagen, dass ich mich mit einer Figur quasi identifizieren wollen würde. Und das sind auch dann immer eher nur Aspekte einer Figur, die mich dann mitnehmen auf eine Reise an, als eine ganze Person, in die ich mich so reinsetze. Anders ist es natürlich, wenn man irgendwie Rollenspiele oder ähnliches zockt. Da spielt man ja schon so, dass man vielleicht versucht, die eigenen Entscheidungen, also so würde ich handeln, mit einfließen zu lassen. Wobei man auch da sich manchmal ein bisschen selbst betrügt, glaube ich, und sagt, okay, ich weiß, wenn ich jetzt so entscheiden würde, dann bin ich halt ein Arsch, aber auch wenn ich in echt so entscheiden würde, und dann wählt man doch lieber die Version, in der man glaubt, dass man da besser weiterkommt.
Mit. Ja, aber das finde ich auch ganz interessant. Also bleiben wir mal beim Thema Rollenspiele.
Ja.
Wir haben in Rollenspielen ja meistens irgendwie Auswahlmöglichkeiten. Also wir stehen vor einer Entscheidung und haben verschiedene Möglichkeiten, wie wir sozusagen die Sache jetzt lösen können.
Genau.
Und könntest du dir vorstellen, da einen Weg auszusuchen und das ganze Spiel so zu spielen, der dir selbst überhaupt nicht ähnlich sieht. Also bei mir ist es zum Beispiel irgendwie unmoralische Entscheidung treffen und das die ganze Zeit durchzuziehen.
Nee, oh Gott, ich kann das überhaupt nicht. Mhm. Also dieses komplett entgegengesetzt Handeln, das ist, da dreht sich bei mir alles um. Ja. Das wäre immer ultra interessant und ich habe eigentlich mega Bock drauf, aber ich kann es einfach nicht. Ja. Da haben mich Spiele emotional doch zu sehr in ihren Klauen, dass ich sagen könnte, okay, nö, ist ja nur ein Spiel und deswegen mache ich komplett das Gegenteil von dem, was ich eigentlich machen wollen würde.
Aha, ja.
Und du?
Ja, total ähnlich. Also genau das Gleiche. Das ist Folter für mich, wirklich das zu machen. Ich weiß noch, wie ich früher immer gelesen habe, da habe ich irgendwie noch so Computerspielzeitschriften und so gelesen. Und da war dann ja öfter so auch so eine Passage in den Texten mit drin. Ja, wenn man das Spiel so und so spielt, dann passiert das und das.
Ja.
Und meistens war das dann eben immer der komplett unmoralische Weg. Und ich war jedes Mal irgendwie davon beeindruckt, dass sich da anscheinend jemand hingesetzt hat und das so durchgespielt hat, weil es für mich eben so unvorstellbar ist, das zu machen. Aber eigentlich ist es halt total lustig, dass man das nicht
kann. Ich bin dann manchmal auch wütend geworden, so, weil ich irgendwie so, du kannst doch nicht, also das ist so, du spuckst auf dem Spiel, wenn du nicht emotional da so mit involviert bist. Für mich gehört es dazu, emotional involviert zu sein und dann kann ich mich ja gar nicht entgegen meiner eigenen Entscheidung so richtig komplett versperren. So immer ein bisschen vielleicht, aber so, ach ja, jetzt mache ich mal komplett das Gegenteil. Ja. Ach Gott, nee.
Nee.
Qualen.
Ist bei mir genauso. Okay, aber weniger komplexe Frage, Hexenhüte oder Riffelchips?
Du hast einfach reden, ey. Mhm. Das kommt auf die Situation.
Weil lustig ist, also als ich die Frage ausgedacht habe, habe ich so gedacht, na gut, das sind eigentlich, ich könnte mich da auch nicht entscheiden. Das sind beides geile Sachen. Beides bedingungslos geile Sachen einfach.
Na, bist du so ein Chips-Lecker?
Was?
Der so einen Chip nimmt und dann so einmal ableckt erstmal, weil da dieses Gewürzkram halt mit drauf ist.
Also ehrlich gesagt,
bei Pringles geht das ganz gut.
Ich habe das nie gemacht und wusste auch ehrlich gesagt nicht, dass das Leute machen. Aber danke für die Info.
Ich auch nicht.
Nee, alles klar. Gut. Aber hast du, also es gibt diese berühmte Scrubs-Szene, wo Turk sich Hexenhüte auf die Finger steckt.
Ja.
Und das war tatsächlich mein erster Moment, wo ich mit Hexenhüten in Verbindung gekommen bin. Ich wusste auch nicht, dass es die vorher gibt. Und seitdem kaufe ich mir die ganz oft. Und vor allem kann man die so super dippen, weil man in die Hexenhüte einfach den Dip so rein, weißt du?
Ja, entweder so oder du stülpst die halt auf den Finger und gehst dann mit der Spitze halt
genau,
rein. Ja, genau. Und machst dir die Finger auch nicht dreckig so.
Da ist einfach noch so ein haptischer Spaß dabei, wenn man die isst.
Absolut, aber die sind mir manchmal zu hart. Mhm. Aber die durch die Kegelform haben die halt so eine in sich so eine Härte, weil sie natürlich so die Chipspartikel stützen sich halt gegenseitig, wie so eine Halbmondbrücke, weißt du, so eine Bogenbrücke, wo die Steine auch sich gegenseitig stützen, dass die Brücke nicht einstürzt. So ist das bei den Chipspartikeln dann auch und dadurch bekommen die Chips eine besondere Härte. Da sind dann Riffelchips schon besser. Andererseits sind Riffelchips halt meistens auch rauer und kennst du es, wenn du so eine leicht angegriffene Zunge hast? So, weil du, was weiß ich, saure Würmer oder so gegessen hast.
Ich wollte dich gerade darauf ansprechen. Ich dachte nämlich eher, dass man dann mit dem Gaumen große Probleme bekommt bei diesen harten Chips. Und dann hat man so wunde Stellen am Gaumen und denkt so,
au,
das ist das Schlimmste, ey, wirklich.
Ja, und wenn du dann aber noch geriffelte Chips isst, dann wirken die ja so wie Schmirgelpapier.
Ah, ich weiß, was du meinst. Ja, dieses Gefühl auf der Zunge. Ja, bei Riffelchips kenne ich es voll, ja.
Ja. Ah, und deswegen ist es immer echt schwierig. Also ich esse beides gleichermaßen gerne, aber wenn man gerade Probleme mit der Mundgegend hat, keines von beiden, sondern dann eher
ein Joghurt.
Anderes.
Ein schöner Almjoghurt einfach mal. Ja. Wenn man Chips isst, dann guckt man meistens Filme. Filme guckt man auch oft beim ersten Date, Paul.
Diese Überleitung, oh.
Gut, oder? Ich habe mir da vorher echt Gedanken gemacht.
Ja.
Welchen Film guckst du beim ersten Date?
Da muss ich ja Äonen zurückrechnen.
Geil, du benutzt das Wort Äonen, das ist ja
witzig. Ja, ich finde das ein echt schönes Wort. Es sieht richtig komisch aus und bringt bei Scrabble aber ganz gut Punkte.
Es gibt so einen Autor, der schreibt andauernd Äonen, aber ich habe seinen Namen vergessen. Es ist so Horror mit Fantasiewesen und so. Du kennst ihn auf jeden Fall.
Isaac Newton.
Nee, Fantasie, ein Kumpel von dir ist großer Fan von ihm. Ein sehr guter Kumpel von dir.
Aber ich
egal, weiß wen. Aber der schreibt andauernd Äonen. Ich habe ein Buch von ihm gelesen. Äonen.
Okay. Was war jetzt die Frage? Ich habe schon
erstes Date-Film.
Ach, erster Date-Film.
Erster Date.
Ich würde, glaube ich, keinen Film gucken. Mhm. Direkt in die Kiste. Ich bin eher so der Macher.
Wir wissen beide, dass es nicht stimmt.
Wir wissen beide, dass es nicht stimmt.
Aber okay, es kommt ja dann Jahren irgendwann mal zu der Situation, bin. Wo ihr dann einen Film guckt. Und gibt's da irgendwas, was du in der Hinterhand hast?
Ich werde langsam müde, es zu sagen, aber es kommt halt auf die Situation an. Hm. Ich bin jemand, der viel plant, unheimlich viel plant und immer so.
Du bist Plan schon bei der Trennung
A, B,
dann
C
gedanklich.
Und C Quadrat hat und dann schon bei der Trennung bin. Genau. Aber ich würde erstmal, glaube ich, vorschlagen, dass jemand den Film aussuchen kann. Mhm. Einerseits, weil ich es liebe, mich begeistern zu lassen von Filmen, die ich halt selbst überhaupt nicht kenne oder auf dem Schirm hatte. Und zum anderen kriegst du halt ganz gut raus, was guckt der andere möglicherweise so. Außer sie denkt genauso und denkt, okay, das könnte ihm gut gefallen. Und das würde ich halt, also ich glaube, ich würde es dann eher sie entscheiden lassen. Mhm. Ich würde halt versuchen zu gucken, weil ich würde so halt vorgehen. Ich würde gucken, wie schätze ich die Person ein? Was könnte der Person gefallen? Ich würde nicht sagen, oh, lass mal den und den gucken, der ist so toll. Und ich hasse es über alles, wenn einer von beiden den Film schon kennt. Ah, da ist der Film für mich gelaufen. Mhm. Und dann auch, ja, wir können doch den zusammen gucken.
Ja.
Ich kenne den zwar schon, aber ich
habe ihn ja eh, ist ja eh schon ein paar Monate her. Ich weiß auch gar nicht mehr, also keine Ahnung.
Ich hasse es. Vor allem sind das dann Leute, die dann ständig auf ihr Handy gucken und parallel was anderes machen, weil sie kennen den Film schon.
Sie gehen auf Toilette
und dann sagen, ja, kannst ja den Film doch weiterlaufen lassen. Nein, kann ich nicht. Ich will den Film mit dir zusammen gucken. Und nicht, weil du den Film geguckt hast, lasse ich den Film weiterlaufen, während du kacken gehst.
Aber noch schlimmer ist es ja dann fast irgendwie, wenn ihr zusammen einen Film guckt, den ihr beide noch nicht kennt, und dann geht die Person irgendwie auf Toilette und dann sagt sie so.
Und sagt dann, weiter.
Genau, lass einfach weiterlaufen. Das ist wirklich, das ist das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann, wirklich.
Also, du kannst auch einfach ein Porno anmachen und dir einen runterholen und sagen, ja, naja, dir war doch eh egal, was lief.
Ja.
Und deswegen gucke ich nicht gerne Filme.
Generell.
Mit anderen, Leuten, mit anderen Leuten. Für ein erstes Date.
Ja, okay.
Wenn ich das machen müsste.
Hast du plausibel rübergebracht. Nochmal Thema Kleidung. Besitzt du ein Pyjama-Oberteil oder eine Pyjama-Hose?
Mittlerweile nicht mehr.
Na.
Also, lass es 10 Jahre her sein. Da hatte ich einen sehr bequemen Pyjama. Mhm. Und Pyjamas, da kann man ruhig drüber lachen. Ist mir scheißegal, aber Pyjamas sind eine Welt für sich. Wer kein Pyjama hatte, weiß nicht, wovon man redet. Alter, du ziehst zum Schlafen eine Hose an und ein Hemd. Also bei mir war es Hose und Hemd.
Geil, ey.
Zum Schlafen gehen. Ja. Und du denkst dir, ey, ist das krass. Und dann stehst du auf und dann bist du in diesen Klamotten und denkst dir, nö, kann ich auch einen ganzen Tag drin bleiben eigentlich. Und das ist halt Freiheit, weißt du? Mhm. Und deshalb liebe ich Pyjamas eigentlich, habe aber keinen mehr, weil ich irgendwie keinen mehr gefunden habe, der zu mir passt, der sagt, ey Paul, nimm mich als Pyjama.
Ja, ich war neulich nämlich bei C&A in der Pyjama-Abteilung, ich habe da ganz schöne Modelle gesehen. Also da gibt's halt so ganz schlackrige Hosen, die so kariert sind und wie gesagt, ich lege ja Wert auf Ästhetik, ne? Und die haben mir schon gefallen, muss ich sagen.
Das ist nicht ästhetisch, das ist sowas von 2003.
Was, eine schöne karierte Hose?
Karierte Pyjama-Hosen, ich bitte dich.
Was?
Du kannst auch bei Chibo einkaufen gehen.
Ja, ich finde Chibo auch cool.
Okay, dann ist das Gespräch, glaube ich, an dieser Stelle hier beendet.
Okay, trägst du eine Schlafmaske? Hast du mal eine getragen?
Nein und ja. Ich hatte mal Schlafmasken getragen, um es zu versuchen, ob das wirklich mir was bringt, wenn man kein Rollo hat und zu faul ist, ein Rollo zu besorgen. Aber ich bin davon abgekommen und schlafe mittlerweile, egal bei welchen Helligkeitsstufen, einfach tief und fest.
Okay.
Das ist für mich nur eine Sache des Trainings.
Mhm. Ich habe mal eine von einer Freundin aufgesetzt und ich finde es unglaublich unbequem und ich verstehe nicht, wie man das machen kann.
Auf Dauer finde ich es halt unbequem. Also gerade, aber eher diese.
Du nimmst sie dann im Schlaf wieder ab, nachdem du eingeschlafen bist.
Ja, tatsächlich war das so meistens. Also ich bin immer ohne Schlafbrille wieder aufgewacht.
Echt? Ach, es war eigentlich nur ein Witz, aber cool, dass es klappt.
Nee, das war wirklich so, weil diese Gummibänder drücken halt gegen den Kopf.
Ja, genau.
Das nervt.
Das ist bei mir von der ersten Sekunde.
Andererseits ist es halt faszinierend, es gibt mittlerweile Schlafmasken, die Kühlpads drin haben bei den Augen. Das heißt, das kannst du rausnehmen und in den Kühlschrank oder ins Gefrierfach sogar legen und kannst es dann zum Schlafgehen reinmachen und es kühlt halt die Augen.
Und dann schön mit gefrorenen Augen aufwachen.
Nee, du kriegst sie ja nicht auf, weil sie gefroren sind.
Ah, ja.
Es sind so deine Augenlider an das Augenwasser so dran gefroren.
Schöne Vorstellung, ja.
Mhm.
Okay, ich hatte eigentlich noch eine Frage, die finde ich aber sehr uninteressant jetzt irgendwie mittlerweile. Für wie wichtig erachtest du Strukturen in deinem Leben?
unheimlich wichtig. Mein Leben besteht aus Strukturen.
Ja.
Es gibt Momente, in denen ich echt gerne einfach so aufs Blaue hinausgehe. Fast, das ist voll, ich bringe heute Sprichworte durcheinander ohne gleich, nee. Was ich sagen wollte, ich plane echt sehr vieles, sehr vor und auch mit Eventualitäten, die sich ergeben oder nicht ergeben könnten. Ich habe zig viele Listen, in denen es Termine gibt, in denen Sachen gibt, die ich erledigen will und muss und plane. Also diese Listen gibt es monatsweise, wochenweise und tagesweise bei mir. Ich mag es zu planen, wann ich mich mit wem treffe, aber halt meistens lege ich da keinen Endpunkt fest, aber im Kopf halt schon, damit es nicht unhöflich wirkt, sage ich aber nicht so, ich habe von 14 bis 16 Uhr Zeit. Das klappt aber auch ganz gut, wenn man da sich große Zeiträume lässt. Aber ich bin für ganz spontan, also es gibt Situationen, in denen sind ganz spontane Sachen auch mit mir absolut möglich und nötig. Also es gibt so Sachen wie, wenn mich jemand meiner Freunde braucht, bin ich da. Also wenn es wirklich ernst gemeint ist und es geht hier, ey, ich kann gerade hier nicht und ich brauche gerade jemanden bei mir, dann ist es mir egal, ob ich jetzt gerade hier bei mir zu Hause bin oder sonst wo, dann komme ich auch zu diesem Freund oder dieser Freundin hin und bin für ihn oder sie da. Wenn ich versuche mittlerweile konsequenter zu sein, wenn ich Absagen erteile und nicht so, ah, mal stehen, mal gucken, vielleicht, sondern einfach auch wirklich zu sagen, nee, keine Lust, keine Zeit etc. Aber das fiel mir zum Beispiel echt schwer immer. Und wenn jemand aber irgendwas Cooles machen will, eine spontane Aktion im Kopf hat und sagt, ey, willst du da mitkommen?
Ein Schwanboxen zum Beispiel.
Zum Beispiel ein Schwanboxen, Klassiker. Dann bin ich da sofort dabei. Aber auch nur, wenn es nicht korreliert mit einem meiner Termine und wenn einer dieser Termine wichtig ist. Aber ich habe halt selten Termine, die ich als nicht wichtig erachte. Und da bin ich dann auch so konsequent, dann geht's da wirklich so, wenn ich mich zuerst mit dem und dem verabrede, dann mache ich auch zuerst das und das. Und dann fange ich nicht an, für jemand anderes aus, das ist ein Notfall, den anderen Termin umzustellen. Was oft irgendwie auf Unverständnis stößt, weil ich dann halt wirklich sehr konsequent bin. Aber andererseits denke ich mir, dass meine Freunde und Freundinnen doch diese Konsequenz auch zu schätzen bei mir.
Du meinst nicht Konsequenz, du meinst, wir wissen beide, was gemeint ist, aber wir können es nicht aussprechen.
Ja, dass man so direkt ist und nicht davon abweicht. Ja,
okay. Aber das ist, glaube ich, ein Punkt, wo wir uns ähnlich sind. Also für mich sind Strukturen, um auf die Ausgangsfrage mal zurückzukommen, auch extrem wichtig. Und vor allem habe ich es als Mittel entdeckt gegen schlechte Laune. Also ganz oft ist es irgendwie so, dass ich da wieder rauskomme, indem ich eine Struktur nochmal für jeden Tag entwickle. Und dann sage, ich möchte jetzt Punkt da aufstehen und dann möchte ich so und so viel irgendwie, weiß nicht, Unikram machen oder so. Und dann habe ich irgendwie Zeit, irgendwas zu machen, worauf ich Bock habe. Und das hilft mir immer total, dann wieder klarzukommen.
Absolut. Es gibt einem halt. Ja. Und Orientierung.
Dann würde ich sagen, wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Ich mache zwei kurze Abschlussfragen noch. Und die haben, also die nächste hat einen tieferen Sinn, den man vielleicht nicht sieht in der Frage zuerst. Sie lautet, legst du beim Kombinieren von Kleidung Wert auf Ästhetik? Ich kenne fast die Antwort, aber
Ach so, ich dachte, du wolltest erst beide vorstellen.
Nee, machen wir die noch. Also erstmal die.
Nein.
Nein, gut.
Nein, lege ich. Also es hat sich mittlerweile ein bisschen gewandelt. Mittlerweile schon ein wenig mehr. Aber ich habe das vorhin schon gesagt, Bequemlichkeit geht vor. Aber aus dieser Bequemlichkeit sind halt Tabubrüche entstanden, die man halt mit mir mittlerweile verknüpft. Klassiker Jogginghose und Hemd.
Ja, oder karierte Hose und kariertes Oberteil.
Zum Beispiel, aber da sage ich wieder, das ist einfach Bequemlichkeit. Warum soll ich es nicht tragen? Es ist mir scheißegal, was andere Leute davon halten. Ich trage es halt, weil es bequem ist. Und dann mache ich mir da weniger Stress als so manch andere. Und wer keine Jogginghose und Hemd getragen hat, weiß gar nicht, was er verpasst. Das ist wie bei Pyjamas. Weißt du, du entdeckst ein neues, das ist so das Level Up. Und wenn du dann noch eine Jogginghose hast, bei der nicht die Leute sofort sehen, dass es eine Jogginghose ist, dann stürzt auch keinen.
Ja, da gibt es gute Modelle inzwischen. Ich habe auch so eine. Die sind getarnte Jogginghosen.
Das ist dann trotzdem für mich wieder egal. Also, wie gesagt, ich bleibe dann eher bei Bequemlichkeit und meinetwegen können die Jogginghosen auch zwei weiße Streifen am Rand haben und dunkelblau sein. Solange sie bequem ist, trage ich sie auch zum weißen Hemd.
Okay, gut. Das war nämlich so eine Art Ehrlichkeitstest, denn wir wissen alle, dass du Kleidung nicht kombinieren kannst oder willst. Und hast du jetzt gesagt, willst. Ja, willst.
Können,
hast
du jetzt, können,
geht hast absolut. Du jetzt gesagt, ja, ich lieg da ziemlich Wert drauf, hätten wir gewusst, dass du lügst. Aber ansonsten, Abschlussfrage, hast du dich jemals vom Spiegel angesehen und gedacht, was ein geiler Typ?
Nee, also gerade, ich will, aber eher, weil dieses in den Spiegel gucken echt albern ist und sich dann irgendwas einreden. Also dann fange ich eher an, drüber zu feiern, weil ich die Situation, also ich sehe mich dann, wie ich hinter mir stehe und mich beobachte, wie ich mich im Spiegel beobachte. Und da finde ich das echt albern und scheiße. Dass ich ein geiler Typ bin, das weiß ich natürlich auch so. Da brauche ich aber keinen Spiegel für.
Ja. Aber ist es nicht auch ganz schön, also, nee, das mit dem, dass du ein geiler Typ bist, das hast du nicht gerade ernst gemeint, oder?
Doch.
Na, ich weiß
natürlich.
Nicht. Nein. Sag mal so, ich würde das irgendwie gern können. Also ist es nicht, das ist doch auch eine gute Eigenschaft, dass man gut geiler Typ nennt. Ich habe es jetzt absichtlich ein bisschen provokant formuliert. Aber es ist doch auch eine gute Eigenschaft, sich irgendwie selbst wertschätzen zu können. Und ich könnte mir das aber nie vorstellen so.
Doch, das kann ich und das kann ich vom vollsten Herzen aus.
Okay, gut.
Also da habe ich, es gibt Sachen, die mich wirklich treffen und die mein Selbstwertgefühl wirklich runterziehen. Das finden dann manche Leute auch lächerlich, weil es da Sachen sind, bei denen man sagen könnte, naja, ist doch jetzt nicht so schlimm oder nicht so, aber die beschäftigen mich dann halt besonders. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, und das mag eingebildet und klingen wie sonst was, bin ich einfach echt zufrieden mit mir. Das liegt aber weniger am Aussehen, sondern eher an meiner Art, wie ich bin. Also wie ich zu anderen bin, ich habe mir recht wenig vorzuwerfen. Und wenn das Leute anders sehen, dann akzeptiere ich auch das, denn es muss nicht die ganze Welt mit befreundet sein, aber ich weiß, was ich an mir habe und ich hoffe, dass auch andere Leute wissen, was sie an mir haben und dass sie mir auch sagen, wenn sie mit etwas unzufrieden sind und ich dann abwägen kann, ob ich das genauso sehe oder nicht. Und wenn mir jemand wichtig ist, dann sehe ich das meistens genauso, beziehungsweise versuche halt drüber zu quatschen, bis es eine Möglichkeit gibt, sich da zu einigen. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit mir selbst zufrieden, doch.
Okay, das ist auch ein schönes Schlussstatement. Dann würde ich sagen, beenden wir den Fragenmarathon hier, oder?
Der eingebildete Paul hat nichts dagegen.
Okay.
Lukas, ja. Danke schön.
Ja.
Danke für die zahlreichen interessanten Fragen. Das war interessant, was so in deinem Kopf durchgeht, wenn du...
Und
wenn du meinst, mir interessante Fragen stellen zu wollen.
Und es ist tatsächlich, ich habe es mir wirklich vor einer halben Stunde ausgedacht. Also, aber trotzdem finde ich es ganz okay geworden irgendwie.
Ja. Die Computerspiel-Weltfrage kann ich übrigens immer noch nicht beantworten. Ich glaube, nein, es gibt keine.
Okay.
Also es gibt Welten, die ich kennengelernt habe und die immer in meinem Herzen bleiben, weil ich mit denen tolle Erlebnisse verbinde, so Spielerlebnisse verbinde. Aber in einer der Welten unbedingt leben wollen, da finde ich unsere Realität, glaube ich, mit am geilsten. Einfach weil Spiele bergen meistens ja immer irgendwie ein Problem in sich, was gelöst werden muss. Und
wir leben in der besten aller möglichen Welten.
Ja, in einer ziemlich guten. Zumindest, die halt echt viele Probleme hat und echt an vielen Stellen krankt. Aber hier können wir wenigstens wirklich was versuchen zu verändern.
Okay, gut, dann machen wir noch einen kleinen Werbeblock, würde ich sagen. Paul, wo findet man uns?
Werbung. Also, ihr findet uns bei Facebook. Da kann man uns suchen nach Luftikus und Bruderlustig. Ihr findet uns bei Instagram. Da heißen wir lubrulu.podcast. Dann findet man uns bei iTunes. Man findet uns bei Spotify und auf lubrulu.de. Dort auf unserer Website werden auch die Folgen aktuell immer hochgeladen und dann in die ganze Welt verteilt. Ja, ich habe mal zwischendurch auch eine Umfrage gemacht, ob wir noch irgendwie auf Deezer weitergehen sollen oder auf YouTube.
Komplett
vielleicht
abgelehnt.
Machen wir komplett abgelehnt. Nee, es war ganz lustig, weil ich das so mit so einer GIF-Umfrage gemacht habe. Mhm. Und irgendwie haben Leute die GIF-Umfrage zwar mitgemacht, obwohl man die nur mitmachen wollte, wenn man einen der Dienste haben wollte. Und dann unten wurde trotzdem noch GIFs gepostet, was man eigentlich nur machen sollte, wenn man keine der Optionen haben wollte. Aber ja, Leute sind halt dumm, ne?
Voll. Aber das ist ja auch in Ordnung so. Ansonsten,
es war ein Fest.
Es war eine schöne Folge, ne? Ich würde einfach mal mich verabschieden. Macht's gut, Leute. Stellt euch vielleicht auch mal ein paar
Tschüss.
Fragen.
Tschüss. Na, du kriegst von mir auch nochmal ein paar Fragen, definitiv. Okay, also die Folge machen wir auch mal umgekehrt.
Okay, na alles klar. Dann bis bald. Tschüss.
Tschüss.